posttraumatisches Wachstum wird auch oft falsch verstanden. Es wird für viele empfinden das als etwas, was ich, oh, ich werde stärker und ich zeige es jetzt der Welt. Und das ist es ja gar nicht. Posttraumatisches Wachstum kann auch bedeuten, dass ich einfach nur schlauer bin im nächsten Mal. Gar nicht unbedingt stärker. Vielleicht bin ich sogar etwas schwächer. Vielleicht habe ich sogar eine Verletzung erlitten und eine Narbe. Aber ich bin schlauer und mache diesen Fehler kein zweites Mal. Das kann auch Wachstum bedeuten.
Lieber Volker, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu der zweiten SNP Leader Talk Folge mit dir.
Ja, schön. Ich freue mich, bei euch zu sein. Guten
Abend. Ich gratuliere dir zu dem nächsten Bestseller-Erfolg. Ich hatte jetzt bei Amazon gesehen, dass du wieder Nummer 1 hingelandet hast. Und ich bin mir sicher, Spiegel-Bestsellerliste wird das auch bald bestätigen. Wie fühlt man sich als zweifacher Bestseller-Autor?
Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man es mir jetzt abnimmt, aber ich meine es so, wie ich sage, wirklich total dankbar, glücklich und ich bin auch überrascht. Es ist keinesfalls so, dass ich ein erfahrener Autor wäre und jetzt mit dem Erfolg gerechnet hätte. Das habe ich wirklich nicht. Ich war von dem ersten Buch, Kopffrei, war das ja damals auch voll überrascht, dass das die Menschen so angenommen haben. Und das zweite Buch, jetzt Kopf hoch, war ein Hardcover oder ist ein Hardcover und da ist es viel schwerer, unter die Menschen zu kommen. Ne, das ist schwerer und der Verlag hat trotzdem drauf bestanden. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich hätte lieber wieder Paperback gehabt, aber die wollten es etwas höher aushängen und trotzdem haben wir es geschafft, in die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen und wir freuen uns natürlich mega über den Erfolg, dass die Menschen es so annehmen. Also ich bin total glücklich.
Ich glaube, du hast ja nicht nur ein exzellentes Buch geschrieben, sondern vielleicht auch den Nerv der Zeit getroffen, weil wenn man aktuell die Ängste der Menschen anschaut und die Unsicherheit, ich habe auch bei dir gelernt, dass wir Spitzenreiter sind, allerdings nur bei den Vergleichen, wo wir mit der höchsten Unsicherheit gesegnet sind.
Ja, das stimmt. Jeder Mensch und auch jedes Volk geht anders um mit Unsicherheit. Natürlich ist es heute nicht mehr ganz so klar abzugrenzen, weil wir ja Gott sei Dank kosmopolitischer sind und durchmischter sind und dann ist das schwerer zu untersuchen. Aber trotzdem gibt es Unterschiede zwischen den Ländern und Deutschland war immer ein Land bis heute, wo Menschen gerne die Rückversicherung und die Absicherung brauchen. Ne? Es gibt kein Land zum Beispiel in Europa, wo es so viele Versicherungsabschlüsse gibt, wie bei uns, ne? So dass man zum Beispiel, den Hund auch versichern kann gegen alle möglichen Dinge. Das gibt's bei uns besonders stark. Es gibt auch Versicherungen bei uns, wenn man im Fahrstuhl stecken bleibt. Das habe ich in dem Buch beschrieben. Also ganz absurde Versicherung. Der Deutsche gibt über 2.700 Euro aus jedes Jahr für Versicherungen all möglicher Art. Und das zeigt so ein ganz kleines bisschen, dass in uns der Wunsch ist, wir mögen es gerne sicher. Und das ist auf der einen Seite auch was Tolles und das ist auch was Schönes, aber das kann eben auch auf der anderen Seite dazu führen, dass einem oft so der Mut fehlt, sich zu verändern, ne? Und auch mal ein kalkuliertes Wagnis einzugehen. Und sowas ist halt auch wichtig im Leben, um vorwärts zu kommen. Deswegen tun wir uns als Deutsche auch manchmal mit Veränderungen etwas schwerer, weil es bedeutet, unsere Komfortzone verlassen zu müssen.
Mhm. Und das echte Wachstum, wenn das auch posttraumatisches Wachstum, findet außerhalb der Komfortzone statt.
Ja, ja? Genau. Es gibt ja ganz große Autoren, die viel größere als meine Wenigkeit, Nassim Taleb beispielsweise, den wir vom Schwarzen Schwan kennen, der hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Antifragilität, sehr lesenswert. Und da schreibt er, dass gerade Gesellschaften in ungewissen Zeiten, wo also Gewohnheiten verändert werden müssen, ne, weil es die Wirtschaft oder politische Lage erfordert, besonders davon profitieren, wenn sie Dinge ausprobieren, wenn sie Wagnisse ganz bewusst eingehen. Also keine lebensmüden Risiken. Man muss Menschen schützen in unserer Gesellschaft und so viele wie irgend geht auf den Weg der Reise mitnehmen. Das ist doch völlig klar. Aber trotzdem müssen wir manchmal auch als Land, um uns in eine gute Richtung verändern zu können, auch etwas wagen. Und da kann eine Zeit, die so etwas chaotisch ist wie die jetzige, durchaus auch ein guter Nährboden sein für gute Ideen, wenn wir den Mut haben, das auch zu tun.
Diese Einstellung der Antifragilität, ich glaube, das gilt auch für jeden einzelnen Menschen, dass man nicht mehr, das ist ja die nächste Stufe der Resilienz, dass man nicht nur zu gleicher Form zurückkehrt,
ganz genau,
sondern stärker wird. Und da sprichst du von dem mentalen Immunsystem, was ich als Begriff super fand und sehr einleuchtend. Kannst du bitte dieses Konzept erklären?
Ja, du hast es eigentlich schon fast wundervoll erklärt, ohne dass du es wahrscheinlich wolltest. Ganz toll, das ist genau das. Resilient zu sein ist was Gutes, weil es bedeutet, dass wenn Druck oder Kräfte, die auf uns einwirken, nachlassen, wir wieder in die ursprüngliche Form zurückkehren können, wie ein Gummiball. Aber jeder weiß, ein Gummiball entwickelt sich auch nicht weiter. Ein Gummiball kann maximal wieder zu einem Gummiball werden, der er vorher war. Und so ist der Mensch ja nicht. Der Mensch entwickelt sich immer weiter. Und es ist ja eigentlich Beobachtung und auch wünschenswert, dass wir aus jeder Krise besser hervorgehen, stärker, klüger. Das kann man nicht immer garantieren und das ist auch gar nicht immer notwendig. Aber über das Leben betrachtet sollten wir eigentlich eine Entwicklung vollziehen. Und das tun wir auch. Das heißt, wir sind eben gerade nicht wie ein Gummiball, der immer wieder in ursprüngliche Form zurückschnellt. Wir sind viel mehr als resilient. Wir sind anpassungsfähig. Wir können uns weiterentwickeln. Wir können uns transformieren, um eben klüger, weiser, gelassener, stärker oder was auch immer zu werden. Und jetzt kommt das Immunsystem ins Spiel. Ich finde den Begriff des mentalen Immunsystems für unsere Psyche viel passender als der Begriff der Resilienz. Weil was macht ein Immunsystem? Ein Immunsystem, das körperliche Immunsystem, kämpft gegen Bakterien und Viren. Und bei jedem Kampf mit diesen Krankheitserregern wird es ein Stück klüger im Umgang mit diesen Krankheitserregern. Es kann sie nachfolgend besser abwehren. Ne? Einmal Windpocken, in der Regel nie wieder. Klappt nicht immer, aber sehr häufig. Ja? Wir werden besser. Und so ist es mit der Psyche streng genommen oder zumindest im besten Fall auch. Wenn wir mal gelernt haben, mit Kränkungen umzugehen, mit Mobbing, Liebeskummer zu bewältigen, eine schwere Trennung hinter uns haben, mal eine schwere Erkrankung unserer Kinder mit durchlitten haben, dann macht uns das immer ein Stückchen besser und klüger für die Zukunft. Das heißt nicht, dass uns in der Zukunft nicht wieder sehr viel Leid passiert, aber wir können aus jeder Krise etwas mitnehmen, weil unser Immunsystem im Kampf gegen die Belastungen von außen stärker wird. Eben nicht resilient, sondern wir werden besser. Und ich möchte in dem Buch helfen, auf eine ganz leichte und lockere und humorvolle Art, dieses mentale Immunsystem kennenzulernen und es stärker zu machen, damit wir eigentlich uns weiterentwickeln psychisch. Das ist mein Anliegen.
Volker, das widerspricht aber in gewisser Art und Weise dem, was aktuell die Tendenzen zum Beispiel an den Universitäten sind oder in Schulen, dass man die Kinder in Watte packt, alles mit Trigger-Warnings versieht und diese Exposition vermeidet. Ja,
ja, das stimmt. Das hast du richtig gut beschrieben. Das ist auch meine Beobachtung. Wenn man Kinder überprotegiert und sie aus einer liebevollen Haltung heraus natürlich sie beschützen zu wollen, vor Schwierigkeiten im Leben bewahrt, dann tut man ihnen letztlich keinen großen Gefallen, weil sie dadurch nicht stärker werden, sondern sie werden abhängiger von der Sicherheit durch ihre Eltern. Sie werden nur dann stärker, wenn sie sich in Situationen behaupten müssen. Also Beispiel, wenn ich auf dem Schulweg mich 8-mal rückversichere als Papa, dass es meinem Sohn gut geht oder meiner Tochter, verlange, dass mein Kind mir ständig antwortet, dann mache ich mein Kind immer abhängiger von meiner Angst. Wenn ich aber mein Kind dazu animiere, sich ein Stückchen selbst zu helfen, wenn es gerade kein Geld in der Tasche hat und überlegen muss, hey, wie komme ich jetzt nach Hause, wenn ich kein Busticket lösen kann, dann tue ich dem Kind eigentlich einen Gefallen, weil ich es ihm beibringe, auf diese Weise improvisieren zu lernen. Jetzt werden vielleicht einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Angst bekommen, weil sie denken, oh Gott, was kann da passieren? Es geht nicht darum, ein Kind in eine maximale Gefahr zu schubsen, um Gottes Willen. Dafür sind wir Eltern ja da, wir lieben sie und wir beschützen sie. Das soll auch weiterhin möglich sein. Aber unser Kind darf ab einem bestimmten Alter auch schon lernen, auf sich selbst gestellt zu sein. Ich rede nicht von einem 2- oder 4-jährigen Kind, ne? Aber ich rede vielleicht von einem 11-jährigen oder 13-jährigen Kind. Und je mehr wir das Kind loslassen und ihm immer mehr ermöglichen, desto eher machen wir es fit für den Alltag, desto eher trainieren wir das Immunsystem des Kindes, den Unwägbarkeiten des Alltages sich zu wehren dagegen und stark zu werden. Und deswegen können wir Eltern auch schon ein bisschen was dazu beitragen. Genau.
Ja. Ein amerikanischer Schulpsychologe sagte, glaube ich, präpariere nicht die Straßen für die Kinder, sondern die Kinder für die Straßen.
Ja, ja, ganz genau. Das ist ein sehr schöner Satz, kannte ich noch gar nicht, aber der fasst das sehr schön zusammen. Da müssen wir aufpassen. Technologien um uns herum ermöglichen heute, nehmen wir die AirTags beispielsweise, immer zu tracken, wo unsere Kinder gerade sind. Und keine Studie hat bislang beweisen können, dass das die Sicherheit in uns wirklich langfristig erhöht. Im Gegenteil, es macht uns nur abhängiger von immer mehr Streben nach Sicherheit. Mhm. Viel sicherer macht es uns, wenn wir uns gegenseitig eingestehen, dass wir auch mal ein kalkuliertes Wagnis eingehen dürfen und müssen. Weil da behaupten wir uns, da lernen wir mit Möglichkeiten zu spielen, da lernen wir, wie gesagt, zu improvisieren und uns irgendwie zu helfen. Und das macht uns für das Leben stark.
Sowohl du als auch Nassim Taleb erwähnen Hormesis. Und wenn man das Konzept nachvollzieht, das ist ja faszinierend, dass man Gift in kleinen Mengen zu sich nimmt, um gegebenenfalls einen Giftanschlag vorzubeugen. Das ist die Geschichte dazu. Ja. Und wenn man dann das Gift verabreicht bekommt, überlebt man. Und das ist ja im Prinzip so ähnlich, wenn man von allem geschützt wird, wird man irgendwann einfach damit nicht klarkommen. Deswegen sollte
genau. Also der Hormesis ist ein alter Begriff der griechischen Philosophie, könnte man sagen, die davon ausgeht, von einer Beobachtung in der Natur ausgeht, nämlich dass die stärksten Reaktionen in uns, in unserem Kopf, in unserem Körper, immer dann auftreten, wenn wir aus der Komfortzone geschubst werden und wir uns, wenn wir gekitzelt werden, gereizt werden, wie zum Beispiel durch einen ganz niedrig dosierten Giftstoff, aber man könnte das auch auf eine Metaebene höher heben, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, wenn wir ins kalte Wasser geschubst werden, könnte man sagen, dann sind wir gefordert, etwas zu tun, in dem Fall schnell zu schwimmen oder was auch immer, uns zu helfen. Und diese Gegenreaktion, die löst was aus in uns, die macht uns stärker. Man kann das auch vergleichen mit dem Fitnessstudio. Wenn wir in ein Fitnessstudio gehen und wir legen ordentlich Gewichte auf die Hanteln, dann ist das für unsere Muskulatur anstrengend und wir sind danach müde und die Arme brennen und wir haben Hunger. Aber genau das bringt uns in eine Art Hormesis, ist eine Anstoßung, aus der Komfortzone raus in eine Behauptungssituation, wo wir kämpfen müssen, wo wir was tun müssen. Und das führt im nachfolgenden Zeitabschnitt, Stunden danach, zum Wachstum des Muskels. Mhm. Diese Hormesis war notwendig, damit sie eine Gegenreaktion auslöst. Aktio führt zur Reaktio. Wenn wir aber diese Komfortzone nicht verlassen und stattdessen Bequemlichkeit suchen, das immer Gleiche, und Bewegungslosigkeit in Sicherheit verharren, wird diese Gegenreaktion nie angestoßen. Und dann kann sich weder im Kopf, in unserer Psyche, noch in unserem Körper irgendetwas weiterentwickeln. Und deswegen sage ich immer, auch meinen Patienten, und das ist auch so ein bisschen roter Faden im Buch, raus ins Leben, Lebenserfahrung machen, auch wenn es mal in die Hose geht, sprichwörtlich, übertragenen Sinne gemeint, weil diese Dinge auch etwas bei uns in Gang setzen. Und selbst wenn man danach nur eine Erfahrung klüger ist.
Volker, würde das nicht bedeuten, dass wir eine neue Kompetenz benötigen, eine Kompetenz mit Unsicherheiten klarzukommen? Ja, weil in heutiger Zeit ist das ein Riesenthema.
Absolut, das glaube ich. Genau das glaube ich. Ein berühmter russischer Literat hat mal gesagt, es gibt gar keine Sicherheit, es gibt nur unterschiedliche Stadien der Unsicherheit. Ich glaube, Tschechow war es. Ein sehr, sehr kluger Satz, an dem ich glaube, dass da sehr viel Wahres dran ist. Also wir können sowieso keine Gewissheit herstellen. Niemals. Weder bei unserer Gesundheit, noch bei unserer Partnerschaft, noch bei der Prosperität des Unternehmens, für das wir arbeiten. Es geht eigentlich immer nur um Grade von Unsicherheit. Und ein höchstmögliches Grad an Unsicherheit ist vielleicht zu viel verlangt. Das kann man nicht, das ist kein schönes Gefühl, kann man nicht lange aufrechterhalten. Aber eine ganz leichte Unsicherheit ist eigentlich was Vorteilhaftes. Es ist nichts Schlimmes. Denn wenn wir so ein bisschen unsicher sind, weißt du, was dann passiert? dann geben wir uns besonders viel Mühe. Dann denken wir präziser. Wir sind kreativer, uns fallen mehr Ideen ein. Unser Gehirn kommt in einen Betriebsmodus der Entdeckung und Entwicklung. Aber nur durch Unsicherheit. Nicht, wenn es sicher ist. Wenn es sicher ist, genießen wir die Komfortzone. Und das ist auch was Schönes. Das sei ja auch jedem von Herzen gegönnt. Das brauchen wir auch. Aber die Unsicherheit bringt was voran. Weißt du, ein Beispiel. Weil ich mir nicht sicher bin, ob meine Frau bei mir bleibt. Also ich hoffe, sie bleibt bei mir. Das ist nur ein Beispiel, ja. Weil ich mir nicht sicher sein kann, gebe ich mir doch in der Partnerschaft Mühe. Ist es nicht so? Nur wenn ich, oder anderes Beispiel, wenn ich als Papa Angst habe, dass mein Sohn oder meine Tochter vielleicht den Übertritt in die höhere Schule nicht schaffen könnte, weil es so auf der Kippe steht, gebe ich mir doch Mühe, am Wochenende mit meinem Kind Hausaufgaben zu machen. Richtig?
Absolut.
Und weil ich auch nicht ganz sicher sein kann, dass ich automatisch 90 Jahre alt werde, achte ich doch ein bisschen auf Bewegung und eine gute Ernährung. Also ich will darauf hinaus, weil eben nicht alles sicher ist im Leben, sondern mit einer gewissen gesunden Form der Unsicherheit verbunden ist, bringt uns das doch überhaupt erst in eine Aktivität, in eine Motivation. Genau. Und wenn wir diese Unsicherheit mal aus dieser Sicht sehen, ist sie gar nicht mehr so belastend. Zu starke Ausprägung, ja, keine Frage, insbesondere wenn sie in Angst oder Panik kippt. Das wäre nicht gut, da hast du völlig recht. Aber so eine ganz leichte Unsicherheit, eigentlich nichts Schlimmes.
Da sprichst du sogar von der Unsicherheitsenergie, glaube ich.
Ja, genau.
Das ist ja das, was für mich auch interessant war in diesem Kontext, das Thema Dopamin. Soweit ich weiß, ist Dopamin ist ja ein Motivationshormon, der vor allem dann ausgeschüttet wird, wenn wir etwas Unerwartetes und Unsicheres erlebt haben. Das ist, ohne Unsicherheit würden wir uns so ein cooles Gefühl eigentlich sich selbst rauben, ja.
Ja, genau. Ohne Unsicherheit, hat meine berühmte Philosophin gesagt, gäbe es nirgendwo auf der Welt Hoffnung. Ein sehr schöner Satz.
Absolut.
Sehr viel Wahres dran.
Absolut. Und nichtsdestotrotz, für viele Menschen ist diese Unsicherheit sogar mit Angst verbunden. Wie können diese Menschen damit umgehen, vielleicht auch aus der Komfortzone herauszuwagen? Gibt es da aus deiner Perspektive Hinweise oder Taktiken, wie die das anstellen können?
Also was ich unterscheide, ist Unsicherheit und Angst. Das müssen wir vielleicht zusammenhalten. Das wird schnell, ich bin ja sehr dankbar, weil das sehr schnell in einen Topf geworfen wird. Das ist ein großer Unterschied in Bezug aufs Gehirn. Angst sagt uns, hier passiert was Gefährliches. Angst ist ein Signal für Gefahr. Unsicherheit ist ein Signal für etwas Neues. Das ist ein großer Unterschied. Angst ist etwas, das auf die Dauer kein gutes Gefühl ist. Das ist kein guter Ratgeber, sagt man ja auch so. Und Angst ist etwas, was uns total stresst und uns irgendwann die Kräfte raubt. Vor Angst muss ich meine lieben Patienten so gut es geht bewahren und ihnen helfen, aus der Angst rauszukommen. Angst ist allenfalls kurzfristig gut, aber langfristig immer schädlich. Unsicherheit, wie gesagt, ist etwas anderes. Unsicherheit ist nicht so schlimm. Unsicherheit kann man sinnvoll nutzen. Und was ich empfehle, in ungewissen Situationen zu tun, ist, oder generell zu tun, ist immer wieder ganz bewusst ungewisse Situationen aufzusuchen im Alltag. Und selbst wenn es nur ganz banale Kleinigkeiten ist. Ja, also dass mir beispielsweise mal, ist ein lustiges Beispiel, ja, ist ja auch humorvoll gemeint, aber das Beispiel ist echt, ist aus einem Therapiemanual auch genutzt. Ich habe mir das also, nutze das auch selber in der Therapie. Beispielsweise, wenn man als Hotelgast in einer fremden Stadt ist und nicht weiß, was man jetzt essen will, es ist irgendwie 18 Uhr, man hat Hunger, dann wäre das Einfachste, dass man auf Nummer sicher geht und fragt den Concierge, hey, sag mal, wo ist die beste Pizzeria? So, man will ja nichts verpassen. Das war eigentlich die langweiligste aller Lösungen, weil man denn dahin geht, wo alle hingehen. Viel cooler wäre es, dass man sich auf das Ungewisse einlässt, indem man beispielsweise sagt, pass auf, zu seinem Partner oder Partnerin, wir fahren jetzt mit der U-Bahn exakt 4 Stationen. Mit der U1. Und da, wo wir aussteigen, das Restaurant, was wir sehen, das nehmen wir. Da passiert nicht viel, das ist nur eine banale Kleinigkeit im Alltag. Aber es ist ein Ungewissheitstraining. Verstehst du, was ich sagen will? Wenn du lässt sich ja bewusst auf eine ungewisse Situation ein. Was ist das für ein Restaurant? Wird mir das schmecken? Aber du machst es einfach. Es ist eine leichte Überwindung dabei. Es geht um nichts. Also man zerstört ja damit nicht viel. Es geht ja nur um ein Abendessen. Aber es reicht für eine Hormesis. Es reicht für eine Anstoßung. Das sind zwei Sätze mit den Hanteln. Verstehst du?
Ja. Mental. Ich fand das bei dir auch im Buch super spannend. Das bezeichnest du, glaube ich, als Mikroabenteuer. Und ich fand es super spannend, Premieren ins Leben einzubauen und die Routinen durchzubrechen. Das ist ja ein ähnliches Konzept, nur mit Mikroabenteuern klingt das nochmal cooler, weil das...
Das habe ich aber nicht erfunden. Die Lorbeeren gebühren mir nicht. Das ist etwas, was zumindest im deutschsprachigen Raum ein lieber Kollege von mir, der Christoph Förster, vielleicht kennen einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ihn, ein ganz netter Typ, etabliert hat als Begriff. Der hat es auch wiederum von jemandem international. Gut, also erfunden habe ich das nicht. Ich habe es nur verwendet, weil ich ihn mal kennengelernt habe. Wir haben uns oft ausgetauscht, immer auch mal Podcasts zusammen gemacht, auf Bühnen gestanden. Wir kennen uns ein bisschen. Und der lebt das richtig. Also der fordert sich immer wieder heraus, der völlig verrückte Sachen macht, ja, die teilweise schon fast übertrieben wirken, indem er beispielsweise sagt, okay, ich wohne in Hamburg und ich habe in München einen Vortrag. Ich versuche da jetzt runterzukommen, nur Kraft meiner eigenen Muskeln. Also ich gehe und fahre Fahrrad oder Kanu, aber ich setze mich in keinen motorisierten, und er braucht dann da irgendwie 6 Tage, um runter. Das macht er einfach. Natürlich nichts, was man im Alltag so machen kann. Deswegen habe ich in meinem Buch versucht, Beispiele zu finden, die man leicht im Alltag integrieren kann. Aber ich will nur sagen, die Idee ist trotzdem gut, weil der Typ natürlich sich in ungewisse Situationen hineinstürzt, und dem kann irgendwie die Ungewissheit des Lebens gar nichts mehr anhaben, weil der immer weiß, er kann sich irgendwie helfen. Wir lernen das Improvisieren. Der Mensch kann viel besser mit Ungewissheit umgehen, als er glaubt. Wir brauchen gar nicht so viel Versicherungen um uns herum. Rückversicherung, Absicherung, politische Versprechen. Wir können viel besser mit der Ungewissheit umgehen, als wir es uns eingestehen. Wir müssen es nur üben und die Lebenserfahrung immer wieder machen. Hey Mensch, kann ich, geht. War gar nicht so schwer. Nur deswegen können kleine Mikroabenteuer, so kleine Dinge helfen, sich selber am Abend das Gefühl zu geben, hey, wenn es mal anders kommt als gedacht, du kannst dir helfen. Das ist, glaube ich, die schönste Erfahrung, die wir machen können.
Was mir super geholfen hat, du hast ja das Thema Angst mit angesprochen, auch als klaren Unterschied zur Unsicherheit, dass man nicht weniger Angst haben sollte, sondern mehr Mut gewinnen.
Ja, genau.
Und das fand ich okay, dann ich kann jetzt Angst nicht eliminieren. Angst ist ja eine natürliche Reaktion des Körpers, aber mutiger kann man werden. Durch solche Desensibilisierungstechniken und Mikroabenteuer kann man das üben.
Ja, hast du wunderbar zusammengefasst. Und wenn man sich mit Menschen, du machst ja sehr viele Podcasts, du wirst sehr viel kluge Frauen und Männer schon gehabt haben, die das wahrscheinlich auch schon gesagt haben. Mutige Menschen, die sind alle nicht angstfrei. Die haben alle Angst. Aber sie bewahren sich trotzdem einen Freiraum, in dem sie handeln können. Und das, vielen Dank nochmal, dass du das so schön deutlich gemacht hast. Es geht nicht darum, die Angst wegzukriegen. Das wäre völlig unnatürlich. Sondern es geht darum, trotz seiner Ängste sich aus dem Klammergriff zu befreien und trotzdem sich zu überlegen, was kann ich im Rahmen bestimmter Grenzen dennoch tun? Was ist möglich? Und sich auf diese Möglichkeit zu fokussieren. Und dann die Erfahrung zu machen, das ist der letzte Schritt. Hey, trotz der Angst habe ich ein paar Freiheitsgrade. Und mit jedem Schritt, den ich mache, der mir gelingt, sehe ich, die Angst ist zwar da, aber sie hält mich nicht im Klammergriff. Ich kann was tun. Genau.
Sehr, sehr schön. Und Volker, wir sind umgeben von den negativen Nachrichten. Ja, das ist ja, ich meine, Angst verkauft sich am besten, deswegen evolutionär bedingt ist nachvollziehbar. Aber wie gehst du damit um? Ich meine, ich mache zum Beispiel keinen Fernseher an und ich habe jetzt sogar festgestellt, wenn meine Lieblingsfußballmannschaft verliert, lese ich keine Nachrichten. Ja. Wenn sie gewinnen, okay. Ja.
Aber, willst du uns verraten, welche das ist?
Oder Bayern München. Ich kriege sofort Shitstorm, aber da bin ich auch inzwischen gewohnt. Ich durfte eine Mannschaft wählen, weil ich nach Deutschland erst spät kam und ich wollte einfach keinen Stress im Alltag haben. Ich habe einfach die Mannschaft genommen, die am wenigsten verliert. Ja.
Ich verstehe. Ja, ja. Also ich glaube, dass das keine Lösung ist, ehrlich gesagt. ich glaube, dass das, man kann das so machen, sich dem den Nachrichten komplett verwehren und irgendwie eine Zeitung zerreißen und den Fernseher abmelden. Das ist prinzipiell theoretisch möglich. Wird auch manchmal propagiert. Ich halte das aber für Quatsch. Und ich finde es auch schade. Denn wir dürfen ja informiert sein und wir müssen auch informiert oder sollten es sein. Denn nur dann können wir ja auch uns demokratisch beteiligen. Und wir können Dinge mit verändern und wir können sie mit gestalten. Also ich will ja gar nicht, dass Menschen sozusagen sich von der Welt zurückziehen und so ihr eigenes Ding machen. Informationen sind wichtig und sinnvoll. Nur die Dosis ist das Entscheidende. In der Medizin gibt es so einen Spruch, alles ist immer eine Sache der Dosis. Das ist hier auch so. Es gibt schnell Überdosierung. Und was ich empfehle, da schreibe ich in dem Buch Kopf hoch an einigen Stellen genau, wie wir eine Medienkompetenz entwickeln, einerseits informiert bleiben, aber andererseits uns auch nicht völlig hier oben durchdrehen. Eine Möglichkeit wäre, dass man die Zeit begrenzt. Das klingt erstmal banal, aber muss sich klar machen. Und das finde ich unglaublich spannend. Es gibt tatsächlich erste Daten aus Deutschland übrigens, die zeigen, dass bereits bei mehr als 7-mal Handy-Checken, und zwar nicht irgendwie, wer mir eine WhatsApp geschrieben hat, sondern wirklich Nachrichten, schon die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man ein paar schlechte Dinge mit in den Schlaf nehmen wird. Und die Zeit liegt etwa bei 2 Stunden. Ab 2 Stunden, kann noch keiner so richtig sagen, warum, scheint im Gehirn etwas zu passieren, dass wir uns Dinge eher merken und schlechter schlafen. Und diese 2 Stunden würde jetzt jeder erstmal sagen, oh, da so lange gucke ich nie. Nein, der Schnitt liegt ja schon bereits bei 2,5. Also wir sind alle eigentlich schon drüber. Deswegen ist die Begrenzung schon mal wichtig. Und was ich in dem Zusammenhang empfehle, ist, eine Zeit des Tages zu nehmen, in der ich ganz konzentriert Nachrichten schaue oder eine Zeitung lese, am besten auch so ein bisschen mit Hintergründen, ne? Dann kriege ich so ein bisschen mehr Pro und Contra mit, wo ein bisschen Kontext mit dazukommt. Und dann aber auch wieder die Kiste auszumachen oder die Zeitung wegzulegen, mit seinem ganz normalen Leben weiterzumachen. Und wenn wir das so machen, dann registriert unser Gehirn nicht überall Schlechtigkeit, sondern nur eine Stunde und dann ist das auch wieder erledigt. Das Problem ist ja heute, dass wir das immer so zwischendurch machen. Ne? Wenn wir 5 Minuten Zeit haben, weil wir irgendwo auf den Bus warten oder weil wir auf der Couch liegen und eigentlich entspannen wollen nach der Arbeit, dann auch schnell das Handy und wir lassen uns wieder aufladen mit irgendwelchen Nachrichten. Das heißt, wir geben unserem Gehirn gar nicht die Chance, das mal loszuwerden. Deswegen also begrenzen und wenn es irgend geht, zu einer bestimmten Zeit konzentriert und dann aber weitermachen mit dem ganz normalen Leben. Das wäre eine schöne Maßnahme, eine von vielen.
Das hast du in deinem ersten Buch, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben, dass auch die Kreativität entsteht nur durch Freiräume. Ja? Und wenn sie permanent befeuert werden mit irgendwelchen Nachrichten oder Dingen.
Ja, genau. Im ersten Buch ging es darum, das zu nutzen für kreative Ideen. Und jetzt hier im Buch geht es darum, sich zu schützen, damit man mental nachts kein Kopfkino hat, gell? Und nachts gut schlafen kann. Weil das hat zu meinem Buch geführt. Das war die Idee. Weil ich gemerkt habe in meiner Institutsambulanz, ne, ich habe an der Uni immer noch eine normale Sprechstunde, wo Leute zu mir kommen und mir einfach erzählt haben, dass die Weltverhältnisse sie echt auffühlen, verrückt machen und wütend machen, reizbar machen manchmal oder auch ängstlich und depressiv stimmen. Und da wurde mir klar, hey, nicht nur was im Garten passiert, in der Wohnung oder im Arbeitskollegium, sondern auch politisch, wirtschaftlich, was sich in unserem Land abspielt, in der Welt, hinterlässt Spuren in unserem Herz und in unserem Hirn. Hm. Ich war immer überzeugt davon, wenn ich das so sagen darf, dass die eigentlichen Krankheitserreger, die da rumschwirren in der Welt, nicht unsere Lunge infizieren, sondern heutzutage unser Gehirn. Ne, mit pessimistischen Zukunftsgedanken, mit Ängsten, mit Hass. Das alles macht was mit uns. Und ich wollte einfach eine Hand reichen, weißt du? Wollte einfach, lest das Buch und nehmt ein paar gute Tipps mit, wie ihr das für euch besser lösen könnt, damit ihr nicht verrückt werdet, wenn die Welt gerade am Rad dreht.
Volk, und du unterscheidest, glaube ich, sehr, sehr klar zwischen der Positivität und dem positiven Denken.
Mhm. Genau. Also ich bin ein absoluter Gegner von Positive Thinking oder Think Positive hieß es mal, so ein Slogan. Ne? Meisten werden ihn kennen. War so in den 90er Jahren ganz beliebt, als so die ersten Erschöpfungswellen, genannt Burnout, über unser Land schwappten. Da war das so groß in Mode. Ja, denk positiv und dann wird die Welt gut. Und das ist einfach Unsinn. Das hat sich als Quatsch herausgestellt. Und das ist überhaupt nicht das, was ich in diesem Kapitel, auf das du ansprichst, verfolge. Denn es führt letztendlich nur dazu, dass man negative Gefühle unterdrückt und sich etwas Gutes einredet. Und wenn man das nicht fühlt, dann ist das auch nicht wirklich, dann hilft einem das auch nicht. Es führt dann eher nur dazu, dass man das in sich reinfrisst und dass man dann Rückenschmerzen kriegt, Verdauungsstörungen oder das Herz.
Psychosomatisch.
Das ist Quatsch. Ja. Positivität ist was ganz anderes. Es klingt ähnlich wie Positive Thinking, so was anderes. Positivität heißt, dass ich anerkenne, dass da draußen jeden Tag viel Scheiße passiert. Sag mal so ganz salopp. Und dass es viel schlechte Menschen gibt und auch viel Schlechtes. Und dass mir auch nicht immer alles gelingt. Aber, dass ich trotz der schlechten Dinge immer den Fokus auf das Positive zurückgewinne. Weißt du? Dass ich auch in schlechten Dingen das Gute sehe. Denn in fast allem ist auch etwas Schlechtes. Und das versuche ich zum Beispiel als Arzt, was nicht heißt, dass es mir immer gelingt. Ich mache da also sicherlich auch sehr viel falsch nach wie vor, aber ich gebe mir Mühe, wenn Menschen zu mir kommen, die unter einer Erkrankung leiden, die ich vielleicht gar nicht unbedingt immer heilen kann, dass ich dann ihnen zeige, okay, was können sie möglicherweise Gutes tun? Welche Möglichkeiten haben sie? Welche Türen kann ich öffnen? Welche Kontakte kann ich knüpfen? Ne? Und das hilft Menschen. Also einfaches Beispiel, jemand hat eine Demenz, eine, wie wir alle wissen, nicht heilbare Erkrankung, noch zumindest. Und dann ist das etwas, was sehr schwer fällt anzunehmen. Ne? Das ist ja, und trotzdem kann man was machen. Ich kann Menschen helfen, das Essen auf Rädern zu organisieren, einen guten Pflegeplatz zu organisieren, bei der Patientenverfügung, bei der Vollmacht helfen, Gleichgesinnte, eine Selbsthilfegruppe. Man kann sehr viel Gutes tun, um das Leben schön und gewinnend zu gestalten, trotz der Erkrankung. Und das meine ich, das meint Positivität. Trotz das Schlechte anerkennen und nicht wegreden oder verdrängen, aber das, den Fokus immer auf das Gute und auf das Mögliche lenken. Und das, wenn ich das noch sagen darf, sollten wir als Gesellschaft auch. Weil ich das Gefühl habe, medial reißen wir immer nur das Negative auf und übersehen das Positive, das Mögliche. Und der Mensch kann das nicht auf Dauer. Ein positiver, kein Mensch kann ein positives Leben führen, wenn der Geist ständig negativ infiziert ist. Das ist nicht möglich. Wir brauchen den Blick auf das Mögliche, um uns wieder am Riemen zu reißen und in die richtige Richtung weiterzugehen.
Vor allem, weil evolutionsbedingt bei uns Negativity deutlich stärker ausgeprägt als Positivity.
Ja, viel stärker, weil es unser Überleben sicherer gemacht hat. Ne?
Ja.
Und deswegen hat das Positive ist immer schwerer und wir müssen es besonders betonen. Da gibt es übrigens lustige Studien, die man nicht zu ernst nehmen sollte, aber vielleicht kennst du bist ja auch sehr bewandert, sehr belesen, die mal versucht haben, ein Verhältnis aufzuzeigen. Also wie viele positive Dinge brauche ich, damit sie eine negative Sache ausgleichen können. Genau. Und da fanden manche Forscher, zugegeben mit sehr wackeligen Daten, ein Verhältnis von 1:5. Manche fanden ein Verhältnis von 1:3. Und so, das ist jetzt Mathematik. Ne? Also, aber wir kennen es so ein bisschen aus dem Alltag. Jetzt dürfen wir alle mal lachen. Wenn man seinem lieben Partner oder seiner Partnerin ein echt übles Kommentar um die Ohren gehauen hat, dann braucht man oft 3 oder 4 Komplimente oder liebevolle Sachen, um das wieder auszugleichen. Also so ganz ausgeglichen ist es nicht. Ne?
Ja.
Aber ob es jetzt 1:3 ist oder 1:5, sei es drum, wir müssen dem Positiven auf jeden Fall mengenmäßig zu mehr Gehör verschaffen in einer negativen Welt.
Ja, genau. Kahneman hat, glaube ich, dafür einen Nobelpreis unter anderem bekommen, für diese Verlusterversion, dass wir das deutlich stärker gewichten
als Geld. Ja, richtig, ganz genau. Ja, ja.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Volker, das erlebst du bestimmt auch in deiner Praxis. Hormonhaushalt, das hat ja auch einen enormen Einfluss auf unser Erleben. Und wenn man jetzt... Du hast ja erwähnt, jemand beginnt schlecht zu schlafen, wacht dann nachts auf, kann nicht mehr einschlafen, grübelt und irgendwann kommst du in so eine Spirale, wo du kaum schläfst und dann brauchst du Mirtazepin und Co., um überhaupt wieder in Lot zu kommen. Wie geht man damit um oder was ist da jetzt ich meine, der kleine Schmerz steht immer am Anfang. Man muss da rechtzeitig erkennen. Ja. Ja. Kannst du da etwas empfehlen?
Du meinst konkret Schlafstörung?
Ja, wenn man jetzt beginnt, so durch diese Grübelei vor allem, so beginnt das ja.
Grübelei generell.
Ja, genau. Zuerst Grübelei im Einfachen und dann irgendwann steigerte sich das in so eine Extreme, dass das einen erschlägt.
Ja. Weil du hast, ich frage deswegen, weil du recht hast, die Grübelei findet oft, nicht nur, aber oft in der Nacht statt. Das ist übrigens ganz interessant, man weiß mittlerweile warum.
Okay.
Wir haben einen Botenstoff, der sich Serotonin nennt. Meisten werden ihn schon mal gehört haben. Hat sehr viele verschiedene, unterschiedliche Funktionen. Aber eine von denen ist die Zufriedenheit, so die, das Gefühl der Ausgeglichenheit. Und dieser Serotoninspiegel im Gehirn, der schwankt. Und nachts, etwa zwischen 2 und 4 Uhr, ist der Botenstoff am geringsten konzentriert.
Ach so.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das unsere Grübelzeit ist. Das kennen vielleicht ein paar unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon mal nachts aufgewacht sind. Und wenn sie um 0:30 aufwachen, können sie meist wieder einschlafen. Aber wenn sie um 3 Uhr, 3:30 wach werden, dann geht das Kopfkino los. Und das hat mit dem niedrigen Serotoninspiegel zu tun. Und deswegen war gerade meine Frage, was du genau meintest.
Das meinte ich jetzt, weil das ist ja das.
Konkreter Praxis.
Ja, genau.
Man kann den niedrigen Serotoninspiegel nachts ausgleichen, indem man, bevor man ins Bett geht, ein paar Lebensmittel zu sich nimmt, die eine Vorläufer-Aminosäure enthalten, das sogenannte Tryptophan. Aus Tryptophan wird Serotonin gebaut im Gehirn. Serotonin kann man nicht aufnehmen, kann man nicht essen, weil das würde im Magen sozusagen auseinandergebaut und würde im Gehirn nicht anfluten, aber Tryptophan. Und wo ist Tryptophan drin? Sehr gut, sehr viel in Nüssen, insbesondere in Walnüssen. Ne? Auch in
bestimmten
Früchten ist es drin, Banane, auch in Thunfisch, aber ob man das jetzt abends essen will vorm Schlafengehen, ist eher unwahrscheinlich. Also deswegen sind Walnüsse besser. Und eine Handvoll hat jetzt ja keinen Zucker, ist zwar fettig, aber hat keinen Zucker, damit wird man dann auch nicht dick, reicht schon, um diesen Serotoninspiegel etwas zu erhöhen. Die Wirksamkeitsstudien waren so Mittel, darf man jetzt auch, kann damit keine Depression behandeln, aber wenn man so einen ganz leichten gestörten Schlaf hat mit Grübelneigung, kann das helfen, den Serotoninspiegel auszugleichen. Ja, ja, in der Nacht.
Okay, du hast aber auch ein paar Vorschläge unterbreitet, wenn man dann aufgewacht ist, wie man von sich selbst distanziert, also glaube ich auch genannt,
ja.
Die Selbstdistanz findet. Das fand ich so spannend.
Das habe
ich auch noch nie gelesen.
Ja, auch hier verdiene ich die Lorbeeren nicht. Ich berichte nur über das, was viele kluge Menschen vor mir schon herausfanden. Wir nutzen das nur in der Therapie und oder erforschen es weiter. Und eine Möglichkeit, also ich will es mal so anfangen. Das Problem beim Grübeln ist ja immer, dass wenn wir über etwas nachdenken, unser Gehirn sich Bilder dazu macht. Ne? Und diese Bilder, die können so plastisch sein, dass wir das in dem Moment das Gefühl haben, wir erleben das, was wir uns ausmalen. Also wir kennen das alle, Eifersucht. Ne? Wir haben ja alle schon mal, vielleicht waren wir schon mal eine extreme Eifersucht. Und dann kennst du das ja, wenn man eifersüchtig ist, dann malt man sich aus, dass die Partnerin jetzt mit einem anderen knutscht. Ne? Und das tut höllisch weh, weil die Bilder werden so gewaltig, dass man das Gefühl hat, das passiert jetzt gerade. Und was dann passiert, das nennt man in der Fachsprache Fusion. Also man verschmilzt mit seinen Gedanken und Sorgen. Und das wird zu einer gefühlten Realität, die von der echten Realität nicht zu unterscheiden ist. Dann geht man nach Hause und schreit seine Freundin an. Du hast doch mit dem was gehabt. Und das hat nur im Kopf stattgefunden, aber nicht wirklich. Man ist fusioniert. Ne? Du lachst, du kennst die Situation.
Klar. Okay. Alle kennen das, hoffe ich, ja, für alle Menschen.
Was dann hilft, ist das, was wir in der Fachsprache Defusion nennen, also das Gegenteil. Man entschmilzt wieder damit. Und das kann man ganz konkret üben. Es ist meine Praxistechnik. Wer betroffen ist, kann das gerne heute Abend schon ausprobieren. Man stellt sich vor, man stünde in einem Museum vor einer Wand und an der Wand hängt ein Bild. Und dieses Bild enthält den Gedanken in gemalter Weise. Also wie der Nebenbuhler unsere Freundin küsst. So jetzt, ich bleib bei dem Beispiel. Also es ist da gemalt, dieses Bild. Aber es ist eben nur ein Bild. außerhalb des Rahmens hat dieses Bild keine Bedeutung mehr. Man entschmilzt damit, weil man sieht, okay, ich bin hier und 2 Meter von mir Entfernung hängt der Gedanke wie ein Bild an der Wand. Er ist ein Gedanke und es tut weh, ihn zu haben, aber es ist nicht die Realität, es ist nur ein Gedanke und vor allen Dingen, ich bin nicht der Gedanke. Ich sehe den Gedanken vor mir, aber ich bin es nicht. Jetzt macht man Folgendes, man geht Schritt für Schritt zurück, gedacht. Und entfernt sich immer weiter von dem Bild. Das Bild wird immer kleiner. Und das sind wunderbare Übungen. Und eine ganze Reihe von Studien zeigen uns, dass dieses Training, Diffusionstraining, ist nur ein Beispiel von vielen, uns hilft, uns von Gedanken zu distanzieren. Und es hilft uns, diese Verschmelzung rückgängig zu machen. Und wenn man lernt, dass man zwar manchmal üble Gedanken hat, aber dass es nur ein Teil von einem ist, und dass man nicht jedem Gedanken glauben muss und dass nicht jeder Gedanke zur Realität wird, nur weil man ihn hat, ist schon viel geholfen. Und das ist eine schöne Technik ohne Medikamente, ohne Walnüsse, sozusagen auf behavioraler Ebene, wie man das ein bisschen unterbrechen kann. Erfordert ein bisschen Übung am Anfang, gebe ich zu, aber sehr wirksam und hilfreich.
In NLP würden Sie sagen, man sollte noch das Bild mal vielleicht anzünden, dann sieht man, wie das Ding verbrennt oder die Tür zumachen und rausgehen oder sowas.
Du hast völlig recht, es gibt ganz viele Varianten dieser Technik. Manche sind sehr krass. Es gibt auch die Technik, dass man den Gedanken aufschreibt, ne? Der ist dann auf ein Blatt Papier, der ist raus aus dem Kopf, dann nimmt man den, wickelt um einen Stein und schmeißt ihn ins Wasser, dann ist er weg. Also da gibt es ganz viele Techniken, Varianten, nicht alles passt für jeden. Das klingt immer so ein bisschen nach so lächerlichen Spielchen, aber hoffe, die Leute glauben es mir, es sind ganz hochwirksame Techniken. Man muss das nur ein bisschen üben, sich drauf einlassen, aber da kann man viel erreichen.
Ich meine, das ist ja das Spannende, dass das eigentlich unser Gehirn, dass das mit uns selbst anstellt. Und ich weiß nicht, ob du Timothy Galway kennst, der mit diesem Self One und Self Two, wo sozusagen der innere Kritiker Self One ist und er macht uns ein bisschen fertig und tatsächlich entführt unsere Identität, um uns fertig zu machen. Und wenn man das auch bedenkt, ja, das ist auch faszinierend plakativ.
Und da ist es ja genauso. Ich erkenne diese Antreiber, diese Stimmen als Anteile meiner Persönlichkeit, aber ich gehe nicht vollständig in ihnen auf, sondern ich erkenne an, dass es nur ein Anteil von mir ist, der vielleicht gerade sehr laut ist, aber es ist nur einer von vielen. Ne, der mich anschreit, dem ich nie genug bin, der mir sagt,
niedermacht.
Du hast nicht genug erreicht, oder der Perfektionist. Das sind States oder Anteile von mir, die sind alle da, die werde ich vielleicht auch nicht los. Aber es gibt auch andere Anteile in mir, die barmherzig mit mir sind, freundlich, die sagen, du bist okay so. Und die sind auch da und die muss ich zu einer Stimme verhelfen, die muss ich lauter machen und den anderen vielleicht leiser machen. Also dieses Arbeiten mit Anteilen, das ist schon sehr wirksam, wenn man das durchdringt und ein bisschen, das kann schon sehr hilfreich sein. Ja.
Du gehst in deinem Buch nicht sehr stark auf die physische Art zum Beispiel zu gehen, weil dein Buch heißt ja Kopf hoch und es gibt aber Untersuchungen, die darlegen, dass wenn man Kopf hängen lässt, dass man dadurch auch negative Stimmungslage schneller erhält und Kopf hoch. Ich wusste sofort, worum es in deinem Buch geht. Ja, das ist klar. Ja. Aber was hältst du davon?
Halte ich viel von. Da ist schon was Wahres dran. Stimmungen sind verkörpert, sagt man. Embodiment. Das heißt, eine Stimmung ist häufig auch an eine bestimmte Sitzhaltung, Körperhaltung gebunden. Da muss man sehr vorsichtig sein, das gilt nicht für jeden. Die Zusammenhänge sind nicht ganz so stark, wie es manchmal in Herren- oder Frauenzeitschriften steht.
Mit Powerposing.
Aber prinzipiell sind Korrelationen da. Und man kann Menschen auch über eine Körperhaltung in gewisser Weise zu einer besseren Stimmung verhelfen. Das reicht nicht aus als Haupttherapie. Man kann eine Depression nicht allein dadurch behandeln, dass man eine richtige Sitzhaltung beibringt. Das wäre jetzt übertrieben. Aber man kann trotzdem über einen aufrechten Gang, einen Blick nach oben, die Stimmung verbessern. Und der Grund, warum ich es Kopf hoch genannt habe, hat vielmehr mit einer wunderschönen Geschichte aus der griechischen Mythologie zu tun. Der Geschichte von Kairos. Es war ein Götterjunge, wenn man so will, der ab und zu über den Himmel geflogen kam und hier vorne so eine Haarlocke hatte. Und wenn man nach oben sah, Kopf hoch, ne, und man sah ihn anfliegen, dann konnte man ihn an der Haarlocke packen und herunterziehen. So war die Geschichte. Und wenn man das schaffte, dann erfüllte sich ein Wunsch oder ein Traum, man bekam eine Chance, man hatte einen Kairos-Moment. So, und wenn man zu spät guckte, weil genau wie du sagst, man nach unten schaute und dann blickte man nach dem Himmel, da war er schon an einem vorbeigeflogen, dann konnte man ihn nicht packen, weil er hinten eine Glatze hatte. Und da konnte man, da hatte keine Haare und dann war es zu spät, da musste man warten, bis er wiederkommt. Und das ist eine schöne Geschichte, die uns zeigt, dass wir auch in Momenten, wo es uns mal nicht so gut geht, wo das Leben es mal böse mit uns meint, weil wir gesundheitlich, partnerschaftlich, wirtschaftlich, weil es nicht gut läuft, trotzdem immer wieder nach oben gucken sollten, damit wir eine Chance bekommen. Gibt eine schöne Redensart, kennen wir alle, eine Situation am Schopfe packen. Die kommt von der Kairos-Geschichte. Das kommt daher.
Das ist cool.
Ne? Und deswegen Buch Kopf hoch. Ich kann ja die Welt für meine lieben Mitmenschen auch nicht immer ändern. Ich kann ja einem Menschen, der gerade getrennt ist, nicht so einen neuen Partner verschaffen. Aber ich kann ihm helfen, die Blickrichtung zu ändern. Den Kopf wieder nach oben, damit er wieder Chancen erkennt. Denn Kairos kommt immer wieder neu. Man muss nur nach oben gucken, damit man ihn auch sehen kann, um ihn dann an der Haarlocke zu packen.
Okay. Und Volker, ich glaube, es ist viel einfacher in solchen Umständen und Zuständen zu verweilen, wenn man einen ausgeprägten Selbstwert hat oder Selbstwertgefühl. Und darüber hat man viel gesprochen. Inzwischen spricht man auch vom Fremdwertgefühl. Also wenn man beginnt, das Innere mit dem Äußeren der anderen zu vergleichen. Und hast du damit auch dich schon beschäftigen können oder hast du Erfahrungen?
Ja, also ich bin mit dem Selbstwert ein bisschen auf Kriegsfuß.
Okay.
Weil es ist natürlich absolut richtig, ein Konzept, dass ein Mensch mit einem hohen Selbstwert es leichter hat im Leben. Was ich nicht so mag in der Diskussion ist, dass wir beim Selbstwert immer davon ausgehen, dass man ihn entweder hat oder nicht. Dass man ihn also entweder im Kindesalter entwickelt hat und davon dann später profitiert oder er nicht möglich wurde und dann hat man ihn nicht. Und ich versuche gerade in dem Buch zu zeigen, dass Selbstsicherheit und damit auch die Überzeugung, was zu können, Probleme lösen zu können, sich selbst helfen zu können und etwas wert zu sein, ein Entwicklungsprozess ist, der fortwährend stattfindet und der durchaus auch Momente hat, wo er misslingt und es auch Momente hat, wo man mal stehen bleibt oder auch mal einen Schritt zurückgeht. Aber das menschliche Leben im besten Fall ein positiver Entwicklungsprozess ist, dieses Selbstwertes. Und deswegen bin ich ein absoluter Freund von Lebenserfahrung. Rausgehen, seine Frau, seinen Mann stehen, was machen, was erleben, Hormesis, alles, was wir besprochen haben, Dinge kennenlernen, auch wenn sie Kraft kosten oder Überwindung kosten, weil sie uns beim Gelingen und auch beim Misslingen, beim Lernen aus Fehlern, immer die Erfahrung schenken, ich habe wieder was dazu gewonnen. Ich habe was gelernt. Das kann ich nächstes Mal wieder machen. Hier weiß ich jetzt, das ist eine Stärke von mir. Kann ich mich auf den Menschen verlassen oder was auch immer. Das alles erhöht den Selbstwert in einem. Und das ist eher der Fokus, den ich habe in dem Buch. Das war mir wichtiger, als jetzt in kindlichen Traumata zu arbeiten, sondern zu zeigen, was kann jeder in dieser Chaoswelt machen, um auf lockere und leichte Weise stärker zu werden im Leben.
Das kam für mich auch sehr, sehr gut in Einklang mit dem Konzept von Adam Grant, mit selbstbewusster Demut, wo man auf einer Seite weiß, dass man eigentlich sehr, sehr viele Dinge nicht weiß, aber man sehr viel lernen kann. Und das ist im Prinzip auch deine Devise, auch Erfahrungen machen, rausgehen, fallen, aufstehen, wachsen, posttraumatisches Wachstum, das klingt ja so posttraumatisch, das ist cool.
Ja, ja, und vor allen Dingen ist schön, dass du das nochmal erwähnst. Posttraumatisches Wachstum wird auch oft falsch verstanden. Es wird für viele empfinden das als etwas, was ich werde stärker und ich zeige es jetzt der Welt. Und das ist es ja gar nicht. Posttraumatisches Wachstum kann auch bedeuten, dass ich einfach nur schlauer bin im nächsten Mal. Gar nicht unbedingt stärker. Vielleicht bin ich sogar etwas schwächer. Vielleicht habe ich sogar eine Verletzung erlitten und eine Narbe. aber ich bin schlauer und mache diesen Fehler kein zweites Mal. Das kann auch Wachstum bedeuten.
Absolut. Also eine wunderschöne Botschaft zum Schluss. Volker, ich habe noch wie immer drei Fragen. Bin ich sehr gespannt, wie die sich jetzt bei dir beantworten lassen zum ersten Mal. Gibt es jetzt?
Ich habe mich nicht vorbereitet.
Ich weiß, aber deswegen ist das so cool, weil das ja bei dir immer so spontan fließt.
Ja, und das ist auch noch Hormesis. Also,
ja, leg los. Ja. Gibt es ein Buch, Volker, das du als etwas für dich selbst Bedeutendes wahrgenommen hast, wo du sagst, wow, das hat mich echt beeindruckt zuletzt?
Ja, gibt's viel. Also was mich sehr beeindruckt hat, vielleicht auch, weil ich als Jugendlicher gelesen habe, war von Isaac Asimov, ein ganz berühmter, glaube russisch
amerikanisch, genau.
Aber ganz
jüdische Abstammung.
In Amerika. Genau. Science-Fiction-Autor, hat aber auch viele Sachbücher geschrieben, ein wunderbares Buch, das hieß Die Expansion der Menschheit. Und er beschreibt die Urbarmachung unseres Planeten. Hat noch nicht so den Blick auf Klima und ökologische Nachhaltigkeit, die man aber in den 60er Jahren einfach grundlegend nicht hatte. Das wollen wir ihm nicht vorwerfen. Das war einfach kein gesellschaftlicher Konsens, leider. Aber unabhängig davon ist es einfach eine unglaublich spannende Geschichte, wie die Menschheit sich von ihren Anfängen ausgebreitet hat. Und sie ist gleichzeitig eine Geschichte der menschlichen Stärken. In widrigen Lebensumständen, sei es im Polareis oder an heißen Wüsten oder in Höhlen, sich anzupassen und auf Stärken zu setzen und trotz dieser Weiterentwicklung immer in sozial verantwortungsvollen Verbünden zu leben und sich gegenseitig zu stützen. Die Geschichte der Menschheit ist trotz des Schreckens eine sehr schöne, eine sehr erfolgreiche. Und das beschreibt er in diesem Buch ganz, ganz toll. Das hat mich sehr geprägt.
Passt auch zu deinem Buch ein bisschen, weil
ja,
das
irgendwie schon, ja, ja. Wobei ich
metaphorisch.
Aber es eine gewisse Passung ist da, ja.
Und Volker, was würdest du dem 20-jährigen Volker empfehlen, so als einen Ratschlag mit all deiner Erfahrung jetzt aus dem Kopf hoch heraus?
Oh, dem würde ich viel empfehlen. Also, weil ich auch sau viele Fehler gemacht habe im Leben.
Schön.
So viele kann ich Gott sei Dank lachen und viele haben sich dann auch wiederum in neue Türen geöffnet, für die ich sehr dankbar bin. Aber was mir ein bisschen leid tut und was ich anders machen würde, ich habe immer sehr lange Musik gemacht. Ich war lange Schlagzeuger, war auch Schlagzeuglehrer, mehrere Jahre, habe mein Studium damit verdient. Und ich habe das irgendwann einfach verloren, leider, weil ich in lauter Karrieredenken und Wissenschaft, ich wollte unbedingt Oberarzt, Chefarzt werden, also einfach wahnsinnig viel gearbeitet habe als junger Assistenzarzt und dann irgendwann nach dem Studium, also mit Beginn der Assistenzarztzeit, das Schlagzeugspielen aufgegeben habe. Und jetzt würde ich behaupten, kann ich es nicht mehr.
Noch nicht.
Und ja, und jetzt, wenn ich manchmal Leute Schlagzeug sehe, dann kommt mir noch so eine alte Erinnerung hoch. Und vielleicht ist es nur eine Midlife-Crisis, in der ich jetzt bin über 50, aber ich habe Lust, mir wieder eins zu kaufen und wieder weiterzumachen. Also das würde ich meinem 20-jährigen alter Ego sagen, gib das nicht auf, bewahre das, behalte das bei.
Das wäre ja schon fast ein Makroabenteuer, Volker.
Ja, also das wäre genau, ein Makroabenteuer, hast du recht, ja.
Super, und dann die abschließende Frage, Volker, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Bitte nur?
Der Sinn des Lebens.
Der Sinn des Lebens?
Ja.
Das ist als Abschlussfrage sauschwierig. Da bräuchten wir jetzt ein Kaminfeuer, mehrere Gläser Wein. Das lädt uns ein, uns zwei oder alle unsere lieben Zuhörer zu einer großen philosophischen Diskussion. Ich will nicht ausweichen der Antwort, aber der Sinn des Lebens ist eine so mannigfaltige Frage. Da könnte ich dir so viel zu sagen, weil ich mich so intensiv damit beschäftigt habe.
Okay.
Das in einem Satz
auszudrücken,
fällt mir super schwer.
Das dritte Buch, Volker.
Bitte?
Das dritte, sinnvolle Kopf oder sowas, ja? Das dritte Buch.
Ja. Also ich glaube, ich will aber der Antwort nicht ausweichen. Ich
finde
deine Frage ja sehr schön. Finde ja sehr schön. Also ich glaube, wir sind in der Diskussion darum, was der Sinn des Lebens ist, in unserer Gesellschaft irgendwann an einer Stelle falsch abgebogen. Weil wir diese Diskussion darüber, was der Sinn des Lebens ist oder angeblich ist, sehr aus der englischen Übersetzung des Purpose herausführen. Ja, also was Sinn des Lebens ist dann, wenn ich mich einsetze für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, wenn ich etwas tue,
nützlich
was
bin.
Den Klimaschutz, den Frieden, der Migration, den politisch den Annäherungszielen dient. Und ich glaube, dass das zwar wundervoll ist, wenn ein Mensch das in sich spürt und dort einen Job findet, wo er das tun darf, finde, dass das ganz toll ist. Aber das ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht das, was wir uns in der Sinnforschung unter sinnvollem Leben verstehen oder was wir zwangsläufig darunter verstehen müssen. Sinn des Lebens ist eigentlich, wenn ein Mensch es schafft, sein Leben so zu gestalten, wie es seinen Wertvorstellungen entspricht. Dass also beispielsweise ein Vater es schafft, trotz seiner Arbeit Zeit für die Familie zu haben, dann führt er ein sinnvolles Leben. Wenn eine junge Mama ein Kind hat und trotzdem Karriere machen will und sie hat die Möglichkeit, durch eine gute Jobsharing oder Kita-Plätze ihr Kind liebevoll versorgt zu wissen und trotzdem Gas geben zu können, dann ist es ein sinnvolles Leben. Wenn ich ein Leben führen kann, gerne meine Arbeit mache, aber Zeit habe für mein Hobby oder Zeit mit meiner Familie verbringen kann oder meine Eltern pflegen kann, dann ist ein sinnvolles Leben. Das heißt, es geht nicht so sehr um Purpose. Es geht nicht um Nachhaltigkeit und gesellschaftlich akzeptierte Ziele, sondern es geht um Passung zwischen den eigenen Wertvorstellungen und den Möglichkeiten, die man hat. Und das ist etwas Wunderschönes, wenn wir das als in der Psychiatrie Menschen dazu helfen können, in sich zu spüren, was sie eigentlich wollen, was ihnen wichtig ist und das versuchen, im Leben zu organisieren. Das ist eigentlich das, was wir unter Sinn des Lebens auf der Mikroebene des Menschen verstehen.
Auf individuell. Das finde ich sehr, sehr schön von dir auch geschrieben, weil als wir mit Reinhold Messner darüber gesprochen hatten, der sagte, wie findet man Sinn in etwas Nutzlosem, wie zum Beispiel Bergsteigen? Aber der hat ja in hier und jetzt seinen Sinn gefunden, weil man Sinn nur geben kann. Man kann nicht Sinn von einem Regal nehmen. Ja?
Ganz genau, ganz genau. Man muss spüren, was einem wichtig ist und sich das dann selber versuchen zu geben. Und damit muss man auch Kompromisse machen. Es gelingt nicht alles und macht auch nichts. Aber das ist, eigentlich wäre das die richtige Wegrichtung. Und sein Sinn war immer, sich herauszufordern, in der Natur, mit der Natur eins zu sein, mit ihr zu verschmelzen, sich in ihr zu behaupten, deine Grenzen zu verschieben. Ne? Das war ja so sein Wunsch. Und es war, deswegen hat er wahrscheinlich, ich habe ihn leider nie kennengelernt, rückblickend ein für ihn sinnvolles Leben leben dürfen.
Gelingendes Leben, was von seinem Sinn geprägt wurde. Und der hat ja wirklich sehr viel Wert drauf gelegt, Makroabenteuer auf die Beine zu stellen.
Kann man so sagen.
Das kann man so sagen. Lieber Volker, vielen herzlichen Dank erneut für das sehr, sehr inspirierende Gespräch. Ich kann allen dein Buch vom Herzen empfehlen, sowohl das erste wie das zweite. Und ich bin mir sicher, du wirst Spiegel-Bestsellerlisten auf Nummer 1 stürmen und bleiben. Ich danke dir herzlich.
Auf Platz Nummer 2 haben wir es geschafft.
Aber warten wir jetzt noch ein paar Tage ab, da wirst du auch alles rocken. Ich danke dir. Oder mit Schlagzeug überfahren.
Also, ob du es mir glaubst oder nicht, natürlich freut man sich riesig über so eine Platzierung. Wäre absolut gelogen, wenn es nicht wäre. Aber worauf ich mich noch mehr freue, ist, dass es von wirklich vielen Menschen angenommen wird. Ich kriege wunderschöne Zuschriften, du glaubst es gar nicht. Und das freut mich, weil ich sehe, es erreicht die Menschen, es berührt irgendwie gerade etwas, was da draußen passiert. Und das erfreut mich und ganz, ganz tief und ich bin sehr dankbar.
Volker, du schaffst ja, ich meine, du zitierst ja fast immer Studien. Und das sind keine anekdotische Erzählungen, sondern das ist etwas, was wissenschaftliche Basis hat, aber trotzdem so erklärt wird. Das muss man ja auch können, literarisch das auf den Punkt zu bringen und komplexe Zusammenhänge mit der Essenz, mit die handhabbar ist, so diese, wie nennt sich die praktische Intelligenz, das zu übersetzen. Deswegen, ich bin ein voller Fan davon. Vielen Dank. Danke dir.
Ganz lieb.
Ciao. Danke dir, Volker. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.